Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Die vergangenen Wahlen in Venezuela waren nicht demokratisch, frei oder gerecht, argumentieren EU-Staaten, die Neuwahlen fordern. Ist Maduro eigentlich ungewollt?
Well, there's no doubt that the
Zweifellos sind die Wahlen, die im Mai vergangenen Jahres stattgefunden haben, bereits die 25. oder 26. seit Beginn der Bolivarischen Revolution, die wohl am meisten umstrittenen und hinterfragten. Das hängt mit einer Reihe verschiedener Umstände zusammen. Vor allem aber gibt es einige Punkte, die von den Medien über die Situation in Venezuela heute vertuscht würden. Ein wichtiger Fakt, der oft untergeht, bezieht sich auf die Opposition oder einige Teile der Opposition. Berichte erwähnen oft die Opposition gegen die Maduro-Regierung oder Opposition gegen den Chavismo. Dabei reden sie aber über ganz unterschiedliche Gruppen, Bewegungen und Anführer. Und einige von ihnen haben an den Wahlen teilgenommen. Es gab mindestens einen wichtigen Kandidaten und weitere unbekanntere. Letztendlich gab es 6 Kandidaten, von denen 5 in den letzten Wahlgang gelangt sind. Oppositionsführer Henry Falcon hat an der Wahl teilgenommen und erreichte mit etwas Abstand den 2. Platz. Und das hat damit zu tun, dass andere Teile der sogenannten Opposition sich gegen seinen Wahlkampf einsetzten und aktiv einen Boykott gegen ihn förderten. In jedem Fall gibt es eine aktive Opposition, darunter auch prominente Politiker, die an den Wahlen teilnahmen. Weiterhin ist es wichtig anzumerken, dass dies nicht das erste Mal ist, dass die Opposition sich nach einer Wahl dagegen aufgelehnt hat. So ziemlich jedes Mal hat es Stimmen in der Opposition gegeben, die behauptet haben, die Wahlen seien nicht sauber gewesen oder dass es eine Form von Betrug gegeben habe. Diese Dinge sind also wichtig anzumerken, dass Splittergruppen in Venezuela und auch Verbündete der Opposition, die jetzt sagen, Wahlen seien nicht frei und fair gewesen, dies seit den frühen 2000er Jahren sehr oft über die Wahlen in Venezuela gesagt haben.
Kennen Sie aktuelle, glaubwürdige Umfragen über die Unterstützung von Maduro und auch die der Opposition?
Es finden sich unterschiedliche Zahlen. Ich glaube, dass Maduros Beliebtheit bei weitem nicht an die Popularität seines Vorgängers Hugo Chavez heranreicht. Und dafür gibt es klare Gründe. Es lässt sich kaum leugnen, dass das Land in einer Krise steckt, insbesondere einer wirtschaftlichen Krise, die sich auch in die politischen und sozialen Bereiche zieht. Die Zahlen der Zustimmung für Maduro, welche man vorrangig findet, liegen im mittleren 20er-Bereich, wobei die Opposition mitunter behauptet, es sei weniger. Was die Opposition betrifft, kenne ich aus dem Kopf keine genauen Zahlen. Aber auch hier ist es wichtig zu sehen, welche Opposition gemeint ist. Eine Ziffer, die mir bekannt und recht aktuell ist, ist, dass nur einer von 5 Venezolanern bis vor wenigen Wochen überhaupt von Juan Guaido gehört hat. Diese Zahl ist in der Opposition wenig bekannt. Jeder, der sich in den letzten Jahren mit Venezuela befasst hat, weiß, dass die Opposition aus ziemlich gespaltenen Gruppen besteht, deren Anführer einander oft bekämpfen. Das Ausmaß, in dem eine Person sich plötzlich an die Spitze erhebt und die alle vereinende Person für diejenigen Fraktionen darstellt, welche seit beinahe 20 Jahren nicht in der Lage waren, eine derartige Einheit zu erzielen, erscheint mindestens interessant. Manche würden sagen, verdächtig.
Berichten zufolge ist Guaido ein Erzeugnis aus Washingtons Regime-Change-Fabriken und war zuvor ein rechtsradikaler Aktivist. Kennen Sie seinen Hintergrund?
Ich denke, es wurde mittlerweile ausführlich darüber berichtet, auch in den Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten und Kanada, welche Rolle Washington und Ottawa bei der Zusammensetzung der für den Moment funktionierenden Oppositionskoalition hinter Guaido spielen. Es gibt eine Reihe von Beteiligten, die dabei zu erwähnen wären. Auch die Zugehörigkeit derjenigen, die Guaido als seine diplomatische Vertretung in der Lima-Gruppe eingesetzt hat. Es wurde offen eingestanden, dass hochrangige Beamte aus Washington, Ottawa und anderen Lima-Group-Ländern sich mit Oppositionellen getroffen haben, auch mit Guaido, und ihm den Weg bereitet haben. Mike Pence hat ihm gesagt, wenn du dies und jenes tust, unterstützen wir dich. Damit ist zu allermindest klar, dass es sich hier nicht um eine Angelegenheit handelt, in der andere Länder etwas unterstützen, das vor Ort bereits stattgefunden hat, sondern vielmehr hatten sie einen starken Einfluss, um die Entwicklungen vor Ort zu gestalten, sowie das, was die Opposition macht, um das letztendliche Ziel, die Absetzung Maduros aus der Regierung, zu erreichen.
Die Bundeskanzlerin meint, dass Venezolaner frei und in Sicherheit über ihre Zukunft bestimmen sollen. Wann könnten solche Zustände, also frei und sicher, im Land wieder herrschen?
Mit der Aussage kann ich definitiv übereinstimmen. Aber ich sehe nicht, dass die Kanzlerin und andere Staatschefs der EU und der USA den Boden dafür bereiten. Beispielsweise hat der frühere US-Botschafter in Venezuela, William Brownsfield, sich sehr verstörend im spanischsprachigen Fernsehen dazu geäußert, welche Optionen er für richtig hält, nämlich die Situation in Venezuela schlimmer werden zu lassen. Und das sogar, wenn es bedeutet, dass die Venezolaner für die kommenden Jahre noch stärker leiden würden. Und dies waren die Worte eines sehr prominenten Akteurs in der westlichen Politik gegenüber Venezuela. Daher zweifle ich die Aufrichtigkeit einer Reihe von Akteuren an, wenn sie von guten Absichten und Wünschen zugunsten des venezolanischen Volkes sprechen. Ich denke, jeder, der an der derzeitigen Situation der Venezolaner interessiert ist, sowohl innerhalb des Landes als auch die Immigrierten, sollte sich für eine auf Vermittlung basierte Lösung aussprechen. Außerdem muss, sobald es eine Lösung gibt, unabhängig davon, wie sie aussehen mag, der Druck, der auf die venezolanische Wirtschaft ausgeübt wird, unbedingt aufhören. Weiterhin wird sehr oft das Ausmaß ignoriert, in dem nicht nur durch Sanktionen, sondern auch auf anderen Wegen Druck auf die Wirtschaft ausgeübt wird. Die Märkte waren für Venezuela seit Jahren verschlossen. Sanktionen gegen die staatliche Ölfirma PDVSA oder gegen die Möglichkeit des Staates, Anleihen auszugeben, was eher neu ist. Weniger neu ist der Druck, der sehr offensichtlich auf die Wirtschaft ausgeübt wurde, wodurch Investitionen und Kredite für Venezuela verschlossen blieben. Obwohl es eine der besten Erfolgsbilanzen in der Region bei der Rückzahlung von Schulden hat, beispielsweise. Die Proteste, zu denen Guaido aufgerufen hat, haben nur einmal mehr gezeigt, wie bereits früher, dass die Opposition mobilisiert werden kann. Ungeachtet dessen, was man über Venezuela denkt, zeigt dies auch, dass die Opposition im Land recht frei ist, war und bleibt. Aber bereits 2017 zeigte sich, dass nur einige Male wirklich große Zahlen von Demonstranten auf die Straße gebracht wurden. Darüber hinaus waren es eher geringe Zahlen von Demonstranten, die mit der Polizei zusammengestoßen sind. In einigen Fällen waren dies bewaffnete Zusammenstöße. Auch Sicherheitskräfte wurden getötet und das war auch in den vergangenen Tagen so. All dies gibt Anlass zur Sorge, da sich sowohl niemand innerhalb Venezuelas Gewalt auf den Straßen wünscht, sei es von der Opposition oder von den Sicherheitskräften. Ich denke, die meisten Venezolaner wollen, dass sich die Situation im Land verbessert und wünschen sich Stabilität, politisch, aber auch vor allem wirtschaftlich. Viele wünschen sich, dass es wieder wird, wie es vor wenigen Jahren war, ohne die enorme Inflation und Spekulation, die das alltägliche Leben erschweren. Das und die damit verbundenen Umstände sind es, in denen sich die Venezolaner Veränderung wünschen.
Was bringt die nahe Zukunft? Angesichts der bleibenden Zustimmung für Maduro auch innerhalb des Militärs und unter den Bürgern.
Das ist der wohl furchterregendste Aspekt. Denn wie zuvor erwähnt in Bezug auf die Aussagen und Plattitüden einiger Staatschefs, die Probleme werden verschlimmert durch die Maßnahmen, die diese ergreifen. In der Anerkennung Guaidos als Interimspräsidenten und allem, was damit einhergeht, wie möglicherweise eine illegale Besitzergreifung venezolanischen Vermögens im Ausland sowie einen zunehmend drohenden bewaffneten Konflikt. Die USA hat mehrfach die sogenannte militärische Option erwähnt. Mehrere hochrangige Beamte und Politiker haben bestätigt, dass dies real erwogen wird. Und erst kürzlich wurde Elliot Abrams zum Sondergesandten für Venezuela ernannt, der für seine Rolle in der Umsetzung von Ronald Reagans Politik in der Region bekannt bzw. berüchtigt ist. 100.000 Menschen wurden in der Aufstandsbewegung umgebracht, die die Vereinigten Staaten unterstützt haben. Die Folgerungen daraus sind wirklich furchteinflößend. Auch die Notiz des US-Sicherheitsberaters John Bolton, die 5.000 Soldaten nach Kolumbien las, auch wenn Kolumbien es nicht bestätigt hat, was also vor sich gehen könnte oder auch nicht, in jedem Fall gibt es sehr beängstigendes Säbelrasseln. Bedauernswerterweise glaube ich, so wie die Lage derzeit aussieht, mit einer Opposition, die einen Staatsstreich fordert, gibt es starke, besorgniserregende Anzeichen dafür, dass Venezuela auf einen Konflikt zusteuert. Dabei ist auch wichtig zu erwähnen, dass bei einem bewaffneten Konflikt nicht nur staatliche Akteure involviert sein werden. Es gibt auch Milizen und eine weiterhin bestehende Chavista-Bewegung, die zwar geschwächt wurde, aber die noch für Millionen Menschen weiterhin eine große Rolle spielt und Zehntausende auf die Straßen bringen könnte. Milizen, aber auch soziale Bewegungen sind damit vernetzt und auch Gruppen in dicht besiedelten urbanen Gegenden. Einige von ihnen bewaffnet, sodass jede Art eines bewaffneten Konflikts letztendlich dieser Realität und diesen Akteuren begegnen wird.
Was bringt die nahe Zukunft? Angesichts der bleibenden Zustimmung für Maduro auch innerhalb des Militärs und unter den Bürgern?
Natürlich weiß ich nicht, welche Konsequenzen die Bestrebungen der involvierten Länder haben werden. Aber parallel zu den eher schädlichen, wie denen der EU, der USA, Kanada und deren regionalen Verbündeten, gibt es die Bestrebungen von Staaten wie Mexiko und Uruguay, die sich für ein Treffen ausgesprochen haben, um den Dialog voranzubringen und das am 7. Februar stattfinden soll. Noch ist unklar, welcher Ansatz sich durchsetzt. Ich hoffe sehr, dass es der von Mexiko und Uruguay ist. Nicolas Maduro hat seine Teilnahme bereits zugesagt. Unabhängig davon, ob Neuwahlen stattfinden würden und was auch immer dabei rauskommt, wäre alles, das nicht von allen Seiten in Venezuela annehmbar wäre, längerfristig schlecht für das Land und auch für die Region. Nicht nur könnte es einen schrecklichen Präzedenzfall darstellen, wenn im Jahr 2019 fremde Länder herkommen und bestimmen, wer in der Region ein rechtmäßiger Präsident ist und wer nicht, oder was eine Demokratie ist oder was nicht, welche Gesetze gelten oder nicht. Außerdem könnte es das Land in einen Bürgerkrieg stürzen, wenn nicht sogar eine militärische Invasion.
Das war der RT Deutsch Podcast.